In dem Spruch der Woche, Frieden ist, wenn meine Mama mich haut, weil ich mit dem Panzer spielen will. Schönen guten Abend. Es wäre schön, wenn dieser Spruch bald Wahrheit werden würde. Dann müssten allerdings ziemlich viele Kinder in Karl-Marx-Stadt noch Dresche kriegen von ihrer Mama. Es gibt aber andere Sprüche, die sind inzwischen Wahrheit geworden. Zum Beispiel, alles neu macht der Mai. Das heißt nicht, was das Wetter betrifft, aber was uns hier in diesem Gottesdienst betrifft. Liebe Freunde, man sagt, dass der Herr Kohl etwas schwach in Englisch ist. Und eines Tages ist der Herr Kohl und der Mr. Reagan und die Frau Thatcher eingeladen bei der englischen Königin zum 5 o'clock tea. Aber sie haben sich alle drei verspätet. Und nun müssen die sich ja entschuldigen. Die Frau Thatcher sagt, I'm sorry. Der Herr Reagan sagt, I'm sorry too. Und der Herr Kohl sagt, I'm sorry three. Ich verstehe vom Sport genauso viel wie Herr Kohl vom Englisch, also so gut wie gar nichts. Ich weiß gerade noch zur Not, wo auf meinem Radio Bayern 3 zu finden ist, aber wo der FC Bayern Leberknödel oder Kickerki auf dem Dach in der Wertung liegt, das entzieht sich absolut meiner Kenntnis. Ich habe keine Ahnung, wer gerade Weltmeister im Weitspucken ist oder wo die nächsten Bezirksmeisterschaften im Eiertanzen ausgeführt werden. Ich weiß nicht, warum das gelbe Trikot ein Lob ist und die gelbe Karte ein Tadel. Und wenn andere Leute sich mit großem Eifer über sportliche Ereignisse unterhalten, da werde ich immer ganz auffällig still und schweigsam. Aber eins ist mir aufgefallen, es gibt Leute, die wissen ganz genau, wer, wann, wo, warum, wie hoch, gegen wen verloren hat. Die verpassen keine Sportschau, während der Olympiade kleben die jeden Abend vorm Fernseher. Über Sport wissen die alles. Nur eins wissen sie nicht, wie man selber Sport macht. Die kennt ihr wohl. Ja, also ich habe auch so einen Kumpel, das ist auch so ein ulkischer Sportfan. Wenn der eine Heiratsannonce aufgeben würde, dann würde der reinschreiben, Interesse für Sport. Aber wenn du nur denkst, das ist einer, der nur dreimal die Woche zum Training saust und Wochenende Fußball spielen geht und so, also irrst du dich total. Mein Kumpel, der sitzt wie so ein fetter Buddha auf dem Sofa vor seinem Fernseher. Vor sich hat er so eine Wampe und neben sich ein Glas Bier. Und so beurteilt der von seiner Sofaecke aus die sportlichen Torheiten anderer Leute mit absoluter Treffsicherheit. Ein echter Jünger des heiligen Heinz Florian. Es ist ein sportbegeisterter Fettsack, der von Lorbeeren träumt, dem aber nicht im Traum einfällt, selber Sport zu treiben. Und sowas nennt sich dann ein Sportfan, so wie sich viele Menschen einen Christen nennen, den aber nicht im Traum einfällt, als Christ zu leben. Das gibt ein unverbindliches Sofa-Christentum, was mit dem, was die Bibel unter Glaube versteht, überhaupt nichts zu tun hat. Und gerade unter jungen Christen, da beobachte ich, also bis in die engsten Mitarbeiterkreise unserer Kirche rein, eine wachsende Schlampigkeit und Schläfrigkeit und also ein regelrechtes Schlaffi-Christentum. So nach dem Motto, ich wäre ein Teppich, da könnte ich jeden Morgen liegen bleiben. Die sagen von ihrer Umwelt, wie es ist es Mist. Und von sich selber sagen die, wir wissen nicht, was wir wollen, aber das mit ganzer Kraft. Und alles andere ist denen, ob legal oder illegal, jedenfalls scheißegal. Im Brief nach Korinth, das ist die Stadt, wo sie damals die Olympiade erfunden haben, da setzt sich der Apostel Paulus mit diesem Schlaffi-Christentum auseinander. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, da schreibt er: Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele Läufer teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis. Darum lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Jeder, der an einem Wettlauf teilnehmen will, nimmt harte Einschränkungen auf sich. Er tut es für einen Siegeskranz, der verwelkt. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der niemals verwelkt. Darum laufe ich wie einer, der ein Ziel hat. Nun möchte ich zunächst mal zu diesem Predigttext bemerken, das hängt mit meiner absoluten Unkenntnis über sportliche Angelegenheiten zusammen, dass ich diesen Predigttext für heute ausgewählt habe. Also ich schwöre, dass ich vor Monaten, als ich mir den Text ausgesucht habe, keine Ahnung hatte, dass eine Olympiade angesagt war. Das wird ja auch, das gibt eben solche Zusammentreffen. Wird ja auch niemand vermuten, dass die Kirche wegen der heutigen Friedensfahrt das heutige Wochenlied ausgewählt hat. Das Wochenlied von heute, das heißt ja mit Freuden zart zu dieser Fahrt. Aber das hat eine liturgische Kommission vor vielen Jahren schon ausgewählt, als die Friedensfahrt noch nicht auf den heutigen Tag gelegt worden war. Also solche Dinge passieren, ich wiederhole, also es war nicht meine Absicht, mit diesem Predigttext mich in diese Olympiade-Debatte hier einzumischen. Und ich gelobe hier mit euch, mit unmaßgeblichen Meinungsäußerungen zum Thema hinfahren oder nicht hinfahren zu verschonen. Solche unmaßgeblichen Meinungen stehen ja schon genug in der Zeitung. Ich bezweifle, ob die heutige Olympiade überhaupt noch was mit Sport zu tun hat. Aber ich bezweifle nicht, dass wir viel von ihr lernen können. Der Apostel Paulus, der nimmt sie als einen Vergleich für unser Leben und sagt, unser Leben ist ein Kampf. Also das hören wir ja nun schon gar nicht gerne. Wir schätzen mehr so die milden Molltöne, unser Leben sei ein Fest. Aber auf sowas wie Kampf, da stehen wir nicht unbedingt. Liebe Freunde, zu einer ordentlichen Erziehung, da gehören nicht nur Streicheleinheiten, sondern da gehört hin und wieder mal ein kräftiger Tritt in den Hintern. Und eben diesen kräftigen Tritt verpasst uns der Apostel Paulus heute mit seiner These, unser Leben ist ein Kampf. Ich habe mich vorhin nicht entblödet zuzugeben, dass ich nichts von Sport verstehe, aber ich kann mir jetzt nicht verkneifen zu bemerken, dass ich Sport mache. Ich mache jeden Morgen Yoga. Also, nee, Verzeihung, nicht Yoga. Ich meine das andere, was so Jogging, ja, hier, richtig. Nee, nicht Joghurt, das Joghurt nicht, nee. Jogging meine ich. Also früher haben wir dazu gesagt Rennen, aber das versteht ja heute keiner und ich wollte mich verständlich ausdrücken. Also jeden Morgen mache ich also Jogging. Und das mache ich auch, wenn ich unterwegs bin in fremden Städten. Ich bin ja im Reisedienst, meistens unterwegs mit Wolfgang, mit unserem Sänger zusammen. Und das ist ja nun ein echter Sportler. Also mit sowas kann ich mich natürlich nicht messen. Der Wolfgang, das ist der 1287. Sieger des Gutsmutslaufs über den Rennsteig vom Jahre 1981 gewesen. Also im vollen Ernst. Und ja. Ja, und manchmal, wenn er nicht gerade eine Erkältung vorschützt, da lässt er sich auch herab, mit meinem alten Männertempo nun neben mir herzuhoppeln. Und wir suchen uns dann, wenn wir unterwegs sind, eine Rennstrecke aus. Und einmal, da entdeckten wir in der Nähe unseres Quartieres ein regelrechtes Sportstadion und auch eine Lücke im Zaun um dasselbe herum. Und da sind wir hineingeschlüpft und haben nur angefangen, da unsere Runden zu drehen. Also ihr hättet mal hören sollen, wie der Platzwart getobt hat, als der aus seinem Fenster guckte und wir zwei auf der Aschenbahn da vorbeistiebten. Der Wolfgang hat das dann geregelt, er hat gesagt, wir sind zwei Volkssportler aus Karl-Marx-Stadt, wir müssen hier trainieren und so, und da war er dann beruhigt. Aber der Platzwart hat natürlich recht gehabt. Ich meine, einfach so daherkommen und im Stadion rumrennen, also so geht's ja nun wirklich nicht. Vielleicht gar nicht bei einem echten Wettkampf, sondern wer mitmachen will, der muss sich erst mal anmelden. Meine Frage ist, hast du dich eigentlich schon mal bei Jesus angemeldet? Hast du dich schon mal bei Jesus gemeldet und gesagt, ja, ich will bei dir mitmachen? Ein Christ bist du ja nicht dadurch, dass du in einem christlichen Elternhaus geboren worden bist. Eine Karl-Marx-Städter Maus, die in einer westdeutschen Keksdose geboren wird, die wird ja dadurch noch lange kein Westkeks, sondern das bleibt ein Ostmäuschen. Da beißt ja nur die Maus keinen Faden ab. Und Christ bist du auch nicht dadurch, dass du als Kind getauft worden bist. Sondern ein Christ bist du erst, wenn du zu deiner Taufe Ja sagst, wenn du den Entschluss gefasst hast, ja, ich will bei dir, Jesus, mitmachen. Diesen Entschluss, den nennt die Bibel Bekehrung. Bei manchen liegt die Bekehrung vor der Taufe und bei manchen nach der Taufe. Bei manchen ist es ein dramatisches Ereignis. Aber meistens ist es eine ganz unauffällige Sache, wenn ein Mensch in seinem Herzen oder laut zu Jesus sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will bei dir mitmachen. Und ob die Bekehrung nun ein plötzliches Ereignis ist, mit Pauken und Trompeten oder ein langer, stiller Prozess, jeder Christ muss irgendwann in seinem Leben mal den bewussten Entschluss fassen, ja, Jesus, ich will bei dir mitmachen. Ich komme, ich will zu dir gehören, ich will dir gehorchen, ich will dir nachfolgen und ich will auch das ewige Leben, was du anbietest. Ich will es haben. Wenn du diesen Entschluss noch nie bewusst gefasst hast, da bist du kein Christ, trotz Tauf- und Konfirmationsschein. Eigentlich soll ja die Konfirmation der Tag sein, wo man Christus sein Leben bewusst gibt und sein Ja zu Gott spricht. Und gerade heute an diesem Tag, da sind ja in unserer Kirche wieder viele junge Menschen konfirmiert worden, haben sich öffentlich dazu bekannt, dass sie mit Jesus mitmachen wollen. So wie die meisten von uns hier, die irgendwann mal konfirmiert worden sind. Ich frage bloß, war das damals bei uns allen ein wirklich ernst gemeinter und persönlicher Entschluss? Und zweitens, was ist aus diesem Entschluss geworden? Tausende sind doch inzwischen auf der Strecke geblieben, die mal dabei waren. Und die Frage ist, sind wir alle noch auf der Rennstrecke? Sind wir alle Menschen, die fest entschlossen sind, mit Jesus zu leben? Wenn nicht, dann rate ich dir, dass du das nachholst, diesen Entschluss. Und zwar sofort. Du kannst dort, wo du sitzt, ohne die Lippen zu bewegen, mit Jesus reden und sagen, ja, Jesus, ich will bei dir mitmachen. Ich komme, da bin ich. Und wenn du dich nicht traust, weil du nicht weißt, wie man das macht, mit Jesus reden, dann wollen wir dir gern dabei helfen. Wir haben ja hier viele Mitarbeiter in der Kirche, die ihren Namen auf einem gelben Schild sichtbar an sich tragen. Und wenn du nachher Zeit hast, dann bleib da und die kannst du ansprechen oder bleib einfach sitzen und die sprechen dich an. Wir haben ja für dich Zeit und wollen mit dir reden und dir helfen, damit du dieses Angebot des ewigen Lebens wirklich ergreifen kannst. Ich bitte dich nur um eins, dass du diesen Entschluss nicht aufschiebst auf morgen, sondern dass du ihn heute fällst. Jeder Gedanke, die Bekehrung aufzuschieben, kommt vom Teufel. Das ist der, der nicht will, dass du das Ziel erreichst. Das Ziel, das Gott dir steckt, ist das ewige Leben. Das ist ein Leben, das dir rundum voll genügt. Das ist ein sinnerfülltes Leben, ein Leben mit ewiger Garantiezeit. Das kann auch der Tod nicht zerstören. Verstehst du, das geht hier nicht um eine olympische Goldmedaille, sondern es geht um die Einladung in die goldenen Gassen Jerusalems, in das Vaterhaus, zu dem Platz der Geborgenheit, wo du deine Ewigkeit verbringen kannst. Nun sagen ja viele, ja selbstverständlich möchte ich gerne das ewige Leben haben, das ist doch klar. Aber damit hat's ja noch Zeit. Ich brauche das mit dem christlichen Glauben ja nun nicht alles so tierisch ernst zu nehmen. Erst will ich mal mein Leben ein bisschen genießen. Und die 10 Gebote und was da sonst noch so in der Bibel steht, das muss man ja nun nicht alles so verbissen sehen. Also stell dir mal einen Sportler vor, der sich entschließt, bei der Olympiade teilzunehmen. Und er sagt sich, also jetzt haben wir Frühjahr, die Olympiade ist im Sommer, da hat's ja noch Zeit. Und da mache ich erstmal richtig einen drauf und den Wanst, den ich mir jetzt anfresse, den renne ich mir nachher schon wieder runter. Also wer so argumentiert und lebt, der ist ja schon von vornherein disqualifiziert und aus dem Rennen. Der hat da keine Chance mehr. Denn in dem Augenblick, wo sich einer entschließt, bei der Olympiade mitzumachen, da geht das Training doch los. Da geht ein eisenhartes Training los, das die Lebensweise dieses Mannes total verändert. Da geht's nur noch um das eine Ziel, Olympiade Olympiade. In dem Augenblick, wo ein Mensch sagt, ich mache bei Jesus mit, da beginnt das Training. Das Wort Training, das hat die Bibel noch nicht gekannt. In der Bibel steht ein anderes Wort. Da steht das Wort Heiligung. Das meint dasselbe. Das meint ein Leben nach den Geboten Gottes. Und es steht in der Bibel, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Von dem Moment an, wo einer sich Jesus anschließt, wird sein Leben verändert. Und es ordnet sich alles diesem einen Ziel unter, das ewige Leben. Und genau das halten viele für übertrieben. Und die sagen, das ist doch Fanatismus. Und außerdem ist es praktisch auch gar nicht durchführbar. Ich habe schließlich noch meinen Beruf und meine Familie und mein Studium und die Schule und was weiß ich alles, nimmt meine Kräfte voll in Anspruch. Darauf antworte ich erstens, es zwingt dich ja niemand, ein Christ zu sein. Genauso wie dich niemand zwingt, an der Olympiade teilzunehmen. Und zweitens, auch Olympiadekämpfer haben ja einen Beruf. Das ist ja sogar die Voraussetzung dafür, dass man bei der Olympiade teilnehmen darf. Man muss einen Beruf haben. Und die trainieren trotzdem. Und die können das deswegen, weil sie auf vieles andere verzichten. Wer zusagt, ich mache mit, der muss gleichzeitig an einer anderen Stelle absagen. Der muss entsagen, verzichten, sich enthalten. Und verzichten, das ist ja nur das, was wir alle gar nicht gerne hören, was wir gar nicht gerne machen, was wir alle nicht lernen und was wir nicht mehr können. Das Grundprinzip unseres modernen Lebens ist das Lustprinzip. Ich mache nur das, wozu ich Lust habe. Wozu ich keine Lust habe, null Bock, wird nichts. Und jeder versucht, das Brett an der dünnsten Stelle zu bohren und das größte Stück vom Kuchen zu erwischen. So nach dem Motto, wir wollen alles, aber davon möglichst viel. Es möchte jeder möglichst schnell, möglichst mühelos, möglichst viel erreichen, möglichst ohne auf irgendetwas verzichten zu müssen. Zum Beispiel, dass die Sexualität etwas ist, das Verzicht erfordert, um zur Reife und zur Erfüllung zu kommen. Das sieht die von Professor Bormann erzogene Jugend nicht mehr ein. Sondern heute gilt die These, Sex macht Spaß, also wird's gemacht. Und was die Bibel dazu sagt, das ist doch überholter Tünef. Und viele Christen denken so und handeln auch so. Und viele sehen die Sexualität nicht als eine Aufgabe an, sondern einfach als Lustgewinn. Und führen vor und außer der Ehe ein freies Sexleben, als ob Jesus nie gesagt hätte, dass die Ehebrecher nicht in Gottes Reich kommen. Es weiß doch jeder, dass jeder Sportler, der sich zur Olympiade meldet, in Bezug auf Sexualität, Rauchen, Trinken und Essen, sich an ganz bestimmte Regeln halten und verzichten muss. Kein Sportler ist so blöde und sagt, gutes Essen und ein Glas Wein sind grundsätzlich falsch oder schädlich. Aber in dem Fall, wo es um die Goldmedaille geht, da sind sie eben schädlich. Kein Christ sollte so blöde sein und sagen, gutes Essen, Sexualität und ein Schnäpschen, das wären Sünde und grundsätzlich schädlich. Das ist einfach nicht wahr. Der Mensch soll sich ordentlich ernähren, auch ein Schnäpschen in Ehren ist nicht zu verwehren. Und für die Sexualität hat Gott ja extra einen Platz geschaffen, die Ehe. Aber wenn du dich nicht an seine Regeln hältst, mit den falschen Partnern, auf den falschen Plätzen, zur falschen Zeit spielst und alles hemmungslos mitmachst, da bleibst du auf der Strecke. Da kommst du nicht zum Ziel. Ohne Kampf, ohne Verzicht erreichst du das ewige Leben nicht. Die Bibel sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was die Bibel sagt und was in diesem Buch steht, das ist doch nicht zum Spaß geschrieben. Die Spielregeln für unser Leben, die Gott aufgestellt hat, die sind doch nicht ein Spaß, den er sich ausgedacht hat, sondern das ist doch ernst gemeint. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das Christsein ist nichts für Schlaffis, sondern Christsein, das ist eine knallharte Sache. Das fordert Opfer. Jesus verlangt von uns eine totale Absage an die Sünde. Das griechische Wort für Sünde, das heißt Zielverfehlung, wenn man das ins Deutsche übersetzt. Wir sündigen immer dann, wenn wir uns eigene Ziele suchen. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Das geht immer schief. Und deshalb geht es darum, dass wir uns konsequent ausrichten auf dieses eine Ziel. Denn knapp vorbei ist auch daneben. Über den Sieg bei der Olympiade, da entscheiden heute ja nicht nur Zentimeter und Sekunden, sondern schon Hundertstel von Sekunden und Millimeter. Das ist zwar für das Leben der Menschheit absolut Schnuppe, ob da einer nur ein Hundertstel Sekunde eher oder später durch irgendein Ziel gesaust kommt. Das trägt zur Lösung unserer Weltprobleme nicht einen Fatz bei. Das bringt lediglich diesem einen, der es schafft, dem bringt es eine Villa, eine Goldmedaille, Geld, Ruhm und so weiter ein. Das sind alles schöne Dinge, aber vergängliche Dinge. Und um diese vergänglichen Dinge zu gewinnen, einmal ein paar Sekunden in der aktuellen Kamera zu sein, da opfern die Sportler ihre Zeit, ihre Jugend, manche ihre Gesundheit, manche ihr Leben. Man kann sich wirklich fragen, ob sich sowas lohnt. Ich finde es trotzdem gut, dass es in unserer Zeit noch solche enormen Verzichtsleistungen gibt und eine solche Opferbereitschaft. Das ist nämlich der Beweis dafür, dass die Menschen, wenn sie nur wollen, auch Gewaltiges zu Wege bringen. Selbst wenn es sich nur um solche vergänglichen Dinge handelt, wie eine Goldmedaille. Es beweist, was alles geht, wenn man nur will. Und warum geht das so schlecht, wenn es um unvergängliche Dinge geht, wie das ewige Leben? Warum sagen wir dann immer, ich kann nicht und ich schaff's nicht? Es bleibt nur eine Antwort, weil wir nicht wollen. Weil wir uns überhaupt nicht klar machen, worum es geht beim ewigen Leben. Mensch, du hast eine Ewigkeit vor dir, jetzt ein Leben, das du erst mal über die Runden bringen musst und dann eine Ewigkeit. Und die verbringst du entweder bei Gott, das ist im Himmel, oder nicht bei Gott und das ist die Hölle. Na, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Irgendwo musst du deine Ewigkeit verbringen. Gott lädt dich ein und sagt, du kannst sie bei mir verbringen. Ich schenke dir ein ewiges Leben in meiner Nähe. Das ist das Angebot, was Gott macht. Ich finde, für dieses Angebot, da lohnt sich alles, aber dafür verlangt Jesus auch alles. Nun setzen hier die Bibelkenner ein und sagen, das ist doch ein Widerspruch. Der Apostel Paulus hat doch selber an einer anderen Stelle erklärt, dass wenn das Reich Gottes nicht kommt durch sein Laufen und sein Wollen, sondern nur durch Gnade. Und hier behauptet er, alles liegt nur am Laufen. Also was stimmt nun eigentlich? Es stimmt erstens, das ewige Leben kriegst du nicht aus Verdienst, sondern nur aus Gnade. Und zweitens stimmt, und darum ging es heute, du kannst durch dein Handeln das ewige Leben zwar nicht gewinnen, aber du kannst es dadurch verlieren. Alle, die in der Kampfbahn laufen, heißt es hier, die kriegen die Lorbeeren. Aber eben alle, die laufen. Wer nicht läuft, bei dem läuft nichts mehr. Jesus will aber, dass du nicht zu den Verlierern der Geschichte, sondern zu den Siegern der Geschichte gehörst. Denn am Ende, da zählt nicht, wie viel Geld du hast und wie viel Prämien du gekriegt hast und wie viel Auszeichnungen du gekriegt hast, sondern am Ende zählt nur eins. Ob du dein Leben konsequent ausgerichtet hast auf dieses eine Ziel, ob du das ewige Leben haben wolltest. Alexander der Große, der große Welteroberer, der hat eine Angewohnheit gehabt. Immer wenn der zu einer Stadt kam, die er erobern wollte, da hat er vor den Toren der Stadt eine brennende Fackel in den Erdboden gesteckt. Das bedeutete, solange die Fackel brannte, da konnte jeder aus der Stadt kommen. Und wer kam, dem wurde das Leben geschenkt. Aber nur solange die Fackel brannte. Wenn die Fackel abgebrannt war, war die Gnadenfrist abgelaufen. Und wer bis dahin nicht gekommen war, der wurde bei der Erstürmung der Stadt gerichtet. Noch brennt die Fackel. Noch steht das Kreuz, das Gott als Zeichen seiner Gnade vor den Toren der Stadt Jerusalem auf unseren Erdboden eingerammt hat. Noch kannst du kommen, ob du Gewinner oder ob du Verlierer bist. Ob du ewig gerettet oder ewig verloren bist, das liegt in deiner Hand. Noch bietet dir Gott Gnade und Leben an. Lasst uns beten.
Jesus, wir haben oft von dir gehört, auch mit dir gesprochen. Und wir haben auch manchmal uns wieder abgewandt von dir. Herr Jesus, wir möchten dich aber heute bitten, dass du uns hilfst, mit dir anzufangen, uns auf dich zu verlassen, uns für dich einzusetzen, zu öffnen für dich und für dich zu entscheiden. Herr Jesus, zeige uns das, was wir lassen sollen. Mach uns die Augen auf für dein Ziel. Darum bitten wir dich jetzt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.